Lumos.
Owning a boat comes with a number of perks, like being able to fling your favorite fishing rod around. And here's another perk. GEICO's boat insurance covers your boat and your belongings. And with specialist support from agents that are as passionate about boating as you are, there's so much value that you'll want to high-five someone. But not while you're holding your fishing rod. That's a prized possession. So hold on tight with both hands and keep it covered through boat insurance. Get more with GEICO.
Hey ihr Lieben und herzlich willkommen in meinem neuen Studio. Zumindest jedenfalls mit euren Ohren seid ihr hier. Ich freue mich mega, dass es endlich fertig ist. Es sieht so schön aus und es hört sich so gut an und es ist so angenehm aufzunehmen. Und oh mein Gott, das ist einfach nur mega geil. Ich werde euch, wenn hier drin auch alles schick gemacht ist, auch mal Bilder in einem Beitrag stellen. Weil vor allem von außen sieht es so gut aus. Ja. Freuden, die wahrscheinlich sich nur andere SprecherInnen vorstellen können. Aber es ist so geil, dass ich einfach keine Äußerungsgeräusche mehr höre. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Ich sag euch, es ist so ein Gamechanger. Und ja. Es ist einfach nur geil. Von daher, viel Spaß ab jetzt mit dieser hoffentlich auch in euren Ohren tollen Klang Akustik. Und mit meinem neuen Equipment, was ich mir angeschafft habe. Und ja, da habt ihr hoffentlich ganz viel Spaß daran. Noch eine Kleinigkeit, bevor wir mit dem neuen Kapitel von Geliehene Zeit weitermachen. Ich darf euch auch ein kleines Buch vorstellen, nämlich Three Bad Lucks heißt das. Eine super süße Liebesgeschichte, die in Alaska spielt. Wenn ihr Lust habt, sie zu hören, ich habe sie nämlich als Hörbuch eingesprochen, dann könnt ihr das auf allen Plattformen tun. Ich verlinke euch das Buch mal unten bei Audible und ja, ich würde mich sehr freuen, falls ihr Lust habt, es zu hören und eine Rezension da lasst und ja, mal erzählt, wie ihr das von mir gesprochen findet. Ansonsten geht's jetzt weiter mit Geliehene Zeit, zwei Umdrehungen, Kapitel 210, Selbstannahme. Das Erste, was Jean in diesem Moment durch den Kopf schoss, war ein Parsel-Zischlaut, der mit Sch begann. Gewiss hatte sie nicht vergessen, dass Severus um Mitternacht Geburtstag hatte. Sie hatte auch das Geschenk nicht vergessen, das sie sorgfältig in der Innentasche ihres Umhangs verstaut hatte, bevor sie sich auf die gemeinsame Knieseljagd begab. Und dennoch kam die Übergabe ihres Präsents für sie, gelinde gesagt, ein wenig überraschend. Severus streckte eine Hand aus, bekam die Uhr an ihrer langen Kette zu fassen und hob sie vorsichtig auf. »Schönes Stück«, meinte er wie beiläufig und wollte sie an Jean zurückreichen, doch diese hielt ihm ablehnend ihre Handfläche entgegen, woraufhin er erstaunt und fragend die Stirn runzelte. »Sie gehört mir nicht«, erklärte ihm Jean, die sich mittlerweile auf ihre Fersen gesetzt hatte, da sie befürchtete, sich auf dem kalten Steinboden eine Blasenentzündung zu holen. Sie hoffte, dass ihre Stimme in diesem Moment nicht zitterte. Severus ihr gegenüber schlug die Beine unter und warf im zitternden Licht der Fackeln einen genaueren Blick auf die Uhr, die er gezwungenermaßen noch immer in der Hand hielt. »Nicht? Warum führst du das gute Stück dann mit dir?« Mit keiner Miene ließ er das Gehäuse aufschnappen und begutachtete aufmerksam das Zifferblatt. »Diese Uhr ist sehr alt, aber wenn man von den paar Kratzern auf dem Gehäuse mal absieht, eigentlich ganz gut erhalten. Wem gehört sie denn dann, wenn es sie nicht deine ist?« Jean holte tief Luft. »Dir«, antwortete sie schlicht, jedoch mit klopfendem Herzen. Severus' Hand blieb mitten in der Luft stehen. Auch der Rest seines Körpers wurde merklich starr, nur die Uhr an der Kette schwang noch träge hin und her. »Sie ist mein Geburtstagsgeschenk für dich«, sagte Jean leise. »Alles Gute.« Da Severus schwieg, sprach sie umso hektischer weiter. »Ich habe sie in einem Schaufenster in der Winkelgasse entdeckt und musste sie einfach kaufen. Eine Taschenuhr«, sie gestikulierte wild in der Luft herum, »passt einfach zu dir. Du magst alte Dinge. Ich kann mir dich damit gut vorstellen.« Still ließ Severus die Uhr langsam in seine linke Hand gleiten und fing so die Kette wieder ein. »Jean«, begann er, überlegte einen Moment und setzte von neuem an, »Jean, das ist ein wundervolles Geschenk, aber ich kann es nicht annehmen.« Die junge Hexe fühlte sich wie vor den Kopf geschlagen. Urplötzlich fielen ihr Lillys Worte wieder ein. Ihre Freundin hatte sie vor diesem Moment gewarnt. Sie schluckte schwer. »Wieso denn nicht?« flüsterte sie. Sie gefällt dir doch, oder etwa nicht? Wie viel hast du dafür ausgegeben? Ist doch egal. Störrisch verschränkte Jean beide Arme vor der Brust. Nein, ist es eben nicht. Severos Stimme klang angespannt. Ich bin dir sehr dankbar, gar keine Frage. Aber ein Buch hätte es auch getan. Du sollst dich nicht in Unkosten stürzen für mich. Und wenn es genau das ist, was ich will? Fragte Jean irritiert. Ein bisschen mehr Geld als üblich ausgeben für jemanden, der es mir wirklich wert ist. Was ist daran verwerflich? Täuschte sie sich oder errötete er? In dem schummrigen Licht der Eingangshalle war das schwer zu erkennen. Im Prinzip nichts. Er hatte den Blick abgewandt, als er das sagte. Es ist nur so, dass es mich unter Druck setzt, weil du vielleicht was Ähnliches von mir erwartest. Seth, es geht hier um ein Geschenk. Für ein Geschenk muss man nichts tun. Es wird einem freiwillig gegeben. Das ist der Sinn eines Geschenks. Nichts ist daran geknüpft, absolut gar nichts. Wenn du das dennoch glaubst, kann ich es nicht ändern. Wie würdest du dich denn fühlen, wenn ich dir eine Brosche oder ein anderes wertvolles Schmuckstück schenken würde, von dem du weißt, dass ich es mir im Grunde nicht leisten kann? Wollte Severus von ihr wissen. Also, für mich wäre das in Ordnung, erwiderte Jean nach kurzem Nachdenken, obwohl ihr schon klar war, dass sich hier das Gefühlsgefälle bemerkbar machte. Für sie war klar, dass sie Severus mehr mochte, als es für einen guten Freund angemessen war, während er selbst noch immer gefühlsmäßig an Lily gebunden war. Es stimmt, dass ich mehr dafür ausgegeben habe, als ursprünglich geplant. Dafür weiß ich aber auch sicher, dass es dir gefällt. Zumindest ist es kein Verlegenheitsgeschenk. Der Junge vor ihr starrte zu Boden. Hinter ihm drang entfernt der Ruf eines Käuzchens aus den Ländereien durch die zugigen Ritzen des Eichenportals zu ihnen durch. Jeans Nackenhaare stellten sich auf. Manchmal denke ich, du machst dir zu viele Gedanken und dass ich, Severus holte tief Luft, dass ich das nicht verdient habe. Jean wollte das Herz brechen, als sie seine Worte vernahm. Es tat ihr körperlich weh, dass Severus sich selbst so gering schätzte. In ihren Augen hatte er sein Geburtstagsgeschenk mehr als verdient. Nein, verdient war das falsche Wort. Man verdiente sich keine Geschenke, was sie ihm eben schon versucht hatte klarzumachen. Doch das schien einfach nicht zu ihm durchzudringen. Jean stieß einen leisen Seufzer aus. »Was glaubst du denn tun zu müssen, um es zu verdienen?« fragte sie, vielleicht ein wenig zu kess. »Oder anders gefragt, was genau denkst du, erwarte ich dafür?« Seine feingliedrigen Finger spielten mit der Uhrenkette, den Blick hatte Severus noch immer gen Boden gesenkt. Unsichtbare Kältewellen waberten von den Eichentüren herüber zur Treppe, wo sie saßen. Ein bläulicher Schimmer tauchte aus dem Gang zu den Kerkern auf, verharrte einen Herzschlag lang zitternd in der Luft, bevor er geräuschlos wieder entschwand. Ein respektvolles Schlossgespenst, befand Jean. Weiß nicht, brummte Severus tonlos. Oh, ich glaube, das weißt du sehr gut, hielt Jean dagegen. Sie sah allerdings nicht ein, ihm bei diesem pikanten Thema irgendeine Art von Hilfestellung zu geben. Ich kann die Uhr einfach nicht annehmen, wiederholte Severus, verärgert jetzt. Er hob das samtene Tuch vom Boden auf, wickelte die Uhr sorgfältig wieder hinein und hielt sie Jean erneut hin. Diese zeigte jedoch keinerlei Intention, ihr Geschenk zurückzunehmen. Wieso auch? Geschenkt war schließlich geschenkt, oder? Und warum sprach Seth nicht einfach aus, was er wirklich dachte? Da sie sich standhaft weigerte, die Uhr wieder an sich zu nehmen, legte Severus das gute Stück letztendlich vor ihren Knien ab. Jean musste sich zusammenreißen, um seine Hand nicht wegzuschlagen. Ohne ihre verschmähte Gabe weiter zu beachten, erhob sie sich und streckte ihre steifen, ausgekühlten Glieder. Severus' Blick ging hoch zu ihr, zurück zur Taschenuhr, dann wieder zu Jean. »Willst du sie nicht wieder einpacken?« fragte er. »Nö, habe ich nicht vor«, entgegnete Jean sichtlich eingeschnappt. Stattdessen wandte sie sich um, ging an der Treppe vorbei und wurde alsbald von der Dunkelheit dahinter verschluckt. »Halt, wo willst du denn hin?« Fluchend klappte Severus die Uhr vom Boden auf, schob sie in die Innentasche seines Umhangs und trabte Jean hinterher. »Nur damit das klar ist«, raunte er, denn sie waren nicht mehr weit von Filchs Büro und seinen Gemächern entfernt. »Ich hab die Uhr bloß eingesteckt, damit sie nicht da liegen bleibt und wer weiß, wer sie findet.« Jean zuckte im Gehen lediglich mit den Schultern. Gerade war ihr ziemlich egal, was mit der vermaledeiten Uhr geschah. Wenn Severus sie nicht annehmen wollte, konnte sie ihr im Grunde gestohlen bleiben. Sie selbst hatte keine Verwendung dafür, und wem sollte sie schon etwas schenken, das eigentlich für jemand anderen bestimmt gewesen war? »Ist mir vollkommen wurscht, was damit passiert«, schnappte sie mit grimmiger Miene. »Schsch«, kam es von Severus. »Willst du unbedingt Filch aufwecken?« Jean blieb so abrupt stehen, dass der Slytherin im Halbdunkeln gegen sie prallte. Wütend fuhr sie herum. »Tu mir den Gefallen und halt Abstand«, fauchte sie, wenig bemüht, ihre Stimme zu dämpfen. Erschrocken wich Severus einen Schritt zurück. Er lauschte einen Moment lang angestrengt, dann murmelte er, »Hör mal, Jean, hättest du mir dieses Geschenk vor ein paar Wochen gemacht, kann ich nicht ausschließen, dass ich einfach aufgestanden und abgehauen wäre, weil ich«, wieder senkte er den Blick, »damit gar nicht hätte umgehen können, dass du mir überhaupt das schenkst. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll«, er seufzte. »Ich hab noch nicht viel geschenkt bekommen in meinem Leben, schon gar nicht von einem Mädchen. Irgendwie denke ich immer, dass Bedingungen daran geknüpft sind. So eine Art emotionale Erpressung, verstehst du?« Jean zuckte mit den Schultern. Dabei verstand sie sehr gut, was er meinte. »Das ist aber doch nicht mein Problem«, meinte sie schließlich. »Du musst dich von diesen negativen Gedanken um deinen Selbstwert freimachen. Das kann man üben. Warum fängst du nicht einfach damit an, dass du mein Geburtstagsgeschenk annimmst und es meine Sorge sein lässt, wie viel ich dafür hingeblättert habe?« Severus trat verunsichert auf der Stelle. »Komm, tu es einfach mir zuliebe!« Es kam Jean wie eine kleine Ewigkeit vor, bis er sich endlich räusperte und ein Okay hervorpresste. »Ich nehme dein Geschenk an. Vielen Dank auch.« Linkisch beugte er sich vor und umarmte Jean mit krummen Rücken. Sie erwiderte die Umarmung und drückte Severus viel länger, als es der Situation angemessen war. Jeden Moment rechnete sie damit, dass er sie nicht unsanft, aber entschlossen von ihr losmachte, doch zu ihrer großen Überraschung überbrückte er ihre physische Distanz mit einem zögerlichen Schritt in ihre Richtung. Sie waren sich jetzt sehr nah. Jean hielt die Luft an. Seine Hände lagen scheinbar locker um ihre Taille, während sich die ihren an seinen Rücken schmiegten. Ihre beiden Oberkörper berührten sich jetzt ebenfalls, und Jean versuchte durch seinen und ihren eigenen dicken Umhang den Schlag seines Herzens zu spüren. Sie drehte den Kopf zur Seite, legte ihr rechtes Ohr an seine Brust, und gerade als sie glaubte, ein schnelles, vogelleichtes Pochen zu spüren, hörte sie mit ihrem anderen Ohr, wie irgendwo in der Düsternis hinter ihr mit schauderhaft leisem Knarren eine Tür geöffnet wurde. Augenblicklich erstarrte Severus in ihren Armen, und beide standen sie da wie die Ölgötzen und hielten den Atem an. Kapitel 211. Bei Nacht sind alle knieselgrau. Angstvoll blickte Jean zu Severus hoch und begegnete seinem Blick. Er nahm eine Hand von ihrer Taille und legte sie auf seine Lippen. Kein Laut, hieß das. Das Geräusch war von Jean aus gesehen von rechts gekommen, von der Tür, hinter der Filchs Büro lag. Zwischen ihnen und der Tür befand sich eine ziemlich breite Säule, die die beiden von besagter Tür abschirmte. Ohne sich abzusprechen, machten sowohl Jean als auch Severus gleichzeitig einen Schritt zur Seite in Richtung der Säule, um sich dahinter zu verbergen. Jean erwartete jeden Moment, Filchs kratzige Stimme zu hören. Es blieb jedoch totenstill jenseits der Säule.
All you homeowners have unique needs. Some feel the need to paint their door a vibrant shade of blue. Others have the need to decorate their bathroom with fish, anchors, and other nautical items. And because each homeowner has unique needs, GEICO helps you get the right coverage for your home and what's in it. That way, you get exactly what's right for you, even if your needs are unique. Get more with GEICO.
Ist das falsch?
Formte Jean lautlos mit den Lippen. Doch Severus schüttelte nur kurz den Kopf zum Zeichen, dass er es auch nicht wusste. Die Stille war ohrenbetäubend. Irgendwann knarzte es erneut und ein leises Klick verriet den beiden Lauschenden, dass die Tür wieder ins Schloss gefallen war. Jean wollte sich von Severus losmachen, um die Säule herumzuspähen, doch er hielt sie fest und bedeutete ihr, sich nicht zu rühren. Jean begriff. Vielleicht stand jemand vor der Tür, nicht dahinter. Voller Angst tastete Jean nach Severus' Hand. Beide verharrten auf der Stelle, endlos, wie es schien. Nach einer Weile, die Jean wie eine Ewigkeit vorkam, machte sich Severus vorsichtig von ihr los und spähte um die Säule herum. Als er sich wieder zu Jean umdrehte, schüttelte er stumm den Kopf.
»Ist da jemand?«
wisperte Jean nervös und griff erneut nach seiner Hand. »Ich sehe niemanden«, flüsterte er zurück. Langsam traten beide hinter der Säule hervor. Jean hielt Severus' Hand fest umklammert. Er hatte recht behalten. Jean konnte in den Schatten niemanden ausmachen, sie blieb jedoch skeptisch. Argus Filch hätte nicht bloß die Tür geöffnet und einen Blick riskiert. Der Hausmeister von Hogwarts gehörte nicht zu denen, die sich lautlos anschlichen. Im Gegenteil. Filch redete oft mit sich selbst und schien der festen Überzeugung zu sein, dass andere es nicht mitbekamen. Oder tat er das in den 70er Jahren noch nicht? Dass es so totenstill blieb, verwirrte Jean jedenfalls.
»Wieso kommt er nicht raus?«
flüsterte sie Severus ins Ohr. Dabei berührten ihre Lippen die feinen Haare an seiner Schläfe. Täuschte sie sich oder zuckte er kurz zusammen? Dann blickte er sich aufmerksam nach allen Seiten um. »Ich glaube nicht, dass Filch hinter der Tür war«, murmelte er. »Der poltert immer gleich los, egal ob tagsüber oder nachts.«
»Wer hat sie dann geöffnet?«
»Keine Ahnung. Hörst du was?« Jean tat so, als würde sie lauschen. Dabei war das Einzige, woran sie denken konnte, die Tatsache, dass sie noch immer Severus Hand hielt. Oder er die ihre?
»Nein«, hauchte sie.
Und dann, nur um überhaupt irgendetwas zu sagen,
»vielleicht war es Peeves, der ihm einen Streich spielen wollte und Sachen in seinem Büro durcheinander gebracht hat. Der macht sowas doch dauernd.«
»Peeves ist nicht blöd, der hätte uns sofort entdeckt«, wandte Severus ein. Er schien gar nicht zu bemerken, dass er und Jean sich noch immer bei den Händen hielten. »Wir können von Glück sagen, dass er gerade mal nicht hier rumlungert. Der hätte schon das halbe Schloss zusammengekeift.«
»Aber wie«,
begann Jean, unterbrach sich jedoch sofort wieder, als die Flamme der Fackel, die in einem Halter an der Wand nur einen knappen Meter von Filchs Bürotür entfernt steckte, urplötzlich zu tanzen begann, so als würde ein heftiger Wind durch den breiten Gang fahren. Rasch zog Severus sie wieder hinter die Säule, und im selben Moment wurde es zappend duster um sie herum. Jean drückte seine Hand so fest, dass sie hörte, wie er leise nach Luft schnappte. Was bei Merlin ging hier vor sich? Sicher zog es im Schloss durch alle möglichen Fugen und Ritzen, vor allem in Bodennähe, weswegen man in den Wintermonaten ständig kalte Füße hatte. Doch selbst starker, böiger Wind ließ eine Fackel nicht einfach erlöschen. Fast schien es so, als hätte jemand sie mit Hilfe eines Zauberspruchs erstickt. Ganz automatisch griff sie mit links nach ihrem Zauberstab und fragte sich, warum Severus das nicht schon längst getan hatte. Sie wollte gerade wieder weitersprechen, als Severus ihr eine Hand auf den Mund legte. Sie konnte das Weiße in seinen Augen und die Blässe seiner Wangen nur erahnen, alles andere an ihm war so schwarz wie alles ringsum. Die nächste Fackel brannte hinter irgendeiner Ecke in Richtung der Haupttreppe, ihr Schein drang kaum bis zu ihnen vor.
»Was ist?« wollte Jean gerade fragen, als sie ganz unvermittelt eine Bewegung an ihrer rechten Wade spürte. Federleicht zwar, jedoch ganz eindeutig.
Sie stieß einen spitzen Schrei aus, der glücklicherweise von Severus' Hand auf ihrem Mund gedämpft wurde, und warf sich ihrem Freund buchstäblich an den Hals, wobei sich ihre Hand aus seiner löste.
»Ih! Was?«
zischte Severus zurück.
»Da war etwas an meinem Bein«,
stotterte Jean. Sie war nahe daran, auszuflippen. Von etwas berührt zu werden, wovon man nicht wusste, was es war, weil man in dieser kompakten Dunkelheit einfach gar nichts sehen konnte, war ein fieses Gefühl. Dabei konnte es sich sowohl um ein weiches Kätzchen als auch eine Nachfahrin der Riesenspinne Aragog handeln.
»Lumos«, murmelte Severus.
Ein Lichtstrahl schoss aus der Spitze seines Zauberstabs hervor und warf seinen hellen Schein auf Jeans rechten Stiefel. Es tauchte jedoch nichts Außergewöhnliches in dem Lichtkreis auf, also schwenkte Severus seinen Arm und ließ das Licht über den Steinboden und an den Wänden hoch und runter gleiten. Und dann tauchte am äußersten Rand des Kegels für den Bruchteil einer Sekunde etwas auf, was wie ein schon länger benutzter Staubwedel anmutete. Doch so schnell es erschienen war, so schnell war es auch schon wieder entschwunden.
»Mrs. Miller«, keuchte Severus.
»Der Kniesel«, rief Jean im selben Moment aus, »los ihm nach!« Sie riss ihren eigenen Zauberstab aus der Tasche, fasste Severus am Ärmel und schleifte ihn buchstäblich hinter sich her. Zusammen rannten sie an Filchs Büro vorbei, weiter ins dunkle Herz des Schlosses hinein. Severus ließ sich zwar von Jean mitziehen, redete jedoch währenddessen ununterbrochen auf sie ein.
»Beruhige dich, das war nicht der Kniesel. Mrs. Miller ist aus Filchs Büro gekommen und geht jetzt auf Jagd.« »Hast du nicht den Puschelschwanz bemerkt?« rief Jean, ohne sich umzudrehen. »Verflucht, wo ist er hin?«
Severus leuchtete hektisch mit seinem Stab durch die Gegend. Da Jean ihn so unsanft hinter sich herzog, flackerte das Licht unstet über den Boden, Wände und die Säulen. In diesem Teil des Schlosses kannte Jean sich nicht aus,
Die meisten Klassenräume befanden sich in den darüberliegenden Stockwerken. Dort war es wärmer, da die Hitze aus den Kaminen stets nach oben zog. »Bist du dir hundertprozentig sicher?« Jean antwortete nicht, sie sparte sich den Atem. Die wilde Hatz ging um mehrere Ecken, immer enger werdende Gänge, durch einen staubigen, offenbar von Doxys verseuchten, fadenscheinigen Vorhang, hinter dem sich eine Treppe befand, die anscheinend nach unten in die Kerker führte. Jean, die diesen Durchgang nicht kannte, weil der entweder in den 90er Jahren nicht mehr existierte oder weil sie noch nie so weit in den hinteren Teil des Erdgeschosses vorgedrungen war, ahnte nicht, dass es hinter dem Vorhang steil nach unten ging und stürzte prompt mit dem Kopf voran die Stufen hinunter. Severus konnte sie gerade noch gewaltsam an ihrem Ärmel zurückreißen.
»Au!« quiekte Jean. »Du hast mir den Arm ausgekugelt!«
»Musst du gerade sagen,« lamentierte Severus. »Aber lass gut sein, die Katze ist jetzt ohnehin über alle Berge.« Mit einem heftigen Ruck riss Jean sich von ihm los.
»Mensch, Severus, das war nicht Mrs. Miller. Und warum bist du nicht vor mir gelaufen? Muss ich dich daran erinnern, dass ich mich hier nicht auskenne?«
Die beiden standen auf derselben Stufe der engen Wendeltreppe und beäugten einander grimmig. Schließlich ergriff Severus das Wort.
»Hör mal, ich mag dich wirklich, Jean, aber bitte hör auf, immer so verdammt selbstgerecht zu sein.«
Bei diesen Worten fuchtelte Severus wild mit seinem Zauberstab in der abgestandenen Luft herum, sodass sein Gesicht abwechselnd beleuchtet wurde oder im Schatten lag.
»Das war kein Knieselschwanz, dafür war er nicht buschig genug. Und Mrs. Miller ist eine Langhaarkatze. Ihr Schwanz ist grau mit weiß gemischt, das kann man im Eifer des Gefechts schon mal miteinander verwechseln.«
»Im Eifer des Gefechts?« wiederholte Jean und stieß ein ungläubiges Lachen aus. »Ich weiß doch, was ich gesehen habe. Der Schwanz war cremefarben. Willst du mir jetzt ernsthaft meine Wahrnehmung absprechen?«
»Das habe ich doch überhaupt nicht getan.«
Jetzt war auch Severus in Rage.
»Genau das ist es, was ich meine, wenn ich sage, du sollst nicht immer so selbstgerecht sein. Wir haben dieses Wesen nur für eine Zehntelsekunde gesehen. Es war schneller wieder weg, als du das Wort Kniesel überhaupt aussprechen kannst.«
»Genau. Und trotzdem behauptest du steif und fest, dass es sich dabei um Filchs Katze gehandelt haben soll,« begehrte Jean auf.
»Dann sag doch, wie es ist, dass du dir selbst nicht sicher bist.«
»Ich bin mir aber sicher,« erwiderte Severus lapidar.
»Was willst du eigentlich von mir?«
schrie Jean ihn an. »Wenn ich selbstgerecht bin, dann bist du verflucht nochmal ein Besserwisser.«
Jetzt war es an Severus zu lachen, doch sein Lachen klang genauso wenig echt wie das von Jean.
»Ein Besserwisser, so, so«, ätzte er und warf sein schwarzes Haar in den Nacken.
»Meinetwegen auch Klugscheißer, such dir das Wort aus, das dir am besten gefällt.«
Jean war jetzt außer sich vor Wut. »Neunmal kluger, wichtig, Tuer, Großmaul. Aus dir wird mal ein Superlehrer werden, das kann ich dir versichern. Du spinnst ja.«
Severus machte einen Schritt an Jean vorbei und stieg zu ihrer Empörung weiter die Treppe herunter. Kurz vor der nächsten Biegung, Jean konnte ihn gerade eben noch erahnen, drehte er sich noch einmal zu ihr um. Er langte in seinen Umhang, zog etwas aus dessen Innentasche hervor und warf es Jean zu, die geistesgegenwärtig danach schnappte, weil es sie sonst am Kopf getroffen hätte. Sie richtete den Strahl ihres Zauberstabes auf das Ding, obgleich sie schon vorher wusste, worum es sich dabei handelte.
Du!
Ihr fehlten die Worte. Severus war nicht mehr zu sehen, aber noch gut zu hören.
»Wie wär's mit Uhrensohn?« schallte es zu Jean herauf. »Das kam in deinem Repertoire von Schimpfwörtern noch nicht vor.«
Nox. Jetzt noch schnell ein Like, die Eule mit einem Kommentar losschicken und abonnieren. Und für alle, die von magischen Hörbüchern nicht genug bekommen können, gibt es die Mitgliedschaft bei Patreon oder YouTube. Wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, kannst du das per PayPal oder mit der Wishlist machen. Ich danke dir herzlich und bis zur nächsten Geschichte. Deine Jana.
Owning a boat comes with a number of perks, like being able to say, ahoy, or land ho, and not feel weird about it. So here's another perk. GEICO's boat insurance offers access to the largest towing fleet on the water. And with specialist support from agents that are as passionate about boating as you are, there's so much value that you'll want to say, shiver me timbers, and not feel weird about that either. Get more with GEICO.